Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht.
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Sexologie. Wissen macht Lust. Ich bin Caro, Sexologin, und das heutige Thema lautet Edging. Oder frei nach Tolkien, an den Rand und wieder zurück. Für alle, die jetzt schon verwirrt sind, eine kurze Definition. Edging ist das Phänomen, wo du deine Erregung so intensiv steigerst, bis ganz kurz vor dem Orgasmus, und dann bewusst sagst, stopp, nicht so schnell. Die Frage, warum das von ganz vielen Menschen gern gelebt wird und was dabei im Körper passiert, beantworten wir heute. Und dazu schauen wir uns an, was die Wissenschaft dazu sagt und wie eine gewisse Form von Edging auch in der Sexualtherapie angewendet wird. Und auch in der heutigen Folge begleitet mich die Frau, wo mich immer wieder an den Rand vom Wahnsinn bringt.
Das stimmt.
Positiv gemeint.
Wenn wir wieder zu schnell durch die Stadt gehen müssen.
Ja, genau. Mini liebe Melina.
Merry Christmas.
Merry Christmas. Bist du auch außer Rand und Band für das heutige Thema?
Können wir jetzt schon ganz schwindelig mit deinen Wortspielen.
Ja, gell. Okay. Du weißt, ich bin Fan von Puns.
Ja, ja, ich habe mich schon zurückgelehnt. Ja, ich bin ready, ich freue mich sehr.
Sehr gut.
Dann an den Rande des Wahnsinns mit dir zu gehen.
Genau. Ja, ich habe jetzt schon darauf gewartet, dass du mir sagst, ach, halt den Rand, Caro.
Das will ich doch nicht. Also ich versuche allermeistens sehr, sehr höflich zu bleiben.
Das stimmt. Mhm. Und das klingt auch meistens.
Genau. Dann, wenn es nicht gelingt, sind wir nicht vom Mikrofon.
Ja, das stimmt. Das sind wir in einem privateren Setting. Melina, bevor wir ins heutige Thema eintauchen, habe ich so eine richtig gute Frage für dich.
Oh mein Gott. Ja?
Gibt es irgendetwas in deinem Leben, irgendetwas, also losgelöst von Sexualität, wo du gerne so lange wie möglich rauszögerst, einfach weil der Moment vorher schon so wahnsinnig gut ist? Also wie so ein persönliches Alltags-Edging, wo du dir ab und zu gönnst.
Bis zur Hälfte deiner Frage war meine Antwort Steuererklärung.
Oh nee.
Nee, also das, Entschuldigung, aber bin ich ja hoffentlich nicht die Einzige, die immer wieder verlängert.
Nee,
also das
nee.
Zögere ich wirklich bis an den Rande des Wahnsinns heraus. aber ein positives Beispiel, warum ich es rauszögere, weil ich es gut finde.
Mhm.
Hey, ich muss dir sagen, es fällt mir jetzt richtig, richtig schwer, da ein Beispiel zu finden, weil ich schon eher so ticke, dass ich Lust schnell erreichen möchte, auch in meinem Alltag. Mhm. Also ich zögere recht wenig heraus bei Dingen, die ich gern habe. Mir fällt wirklich gar nichts ein. Vielleicht, das Einzige, aber es ist richtig boring, so eine richtig gute Flasche Wein, die ich dann lieber länger im Keller liegen lasse. Aber da, ich habe ja davon noch nichts, wenn sie da liegt.
Aber du weißt, sie ist dort und gleich so die Antizipation, so, ich werde die mir mal gönnen.
Mhm. Ja, das Einzige, was mir einfällt. Oder vielleicht noch die heiße Dusche.
Du bist so lang dreckig, wie es nur mehr geht.
Weil ich mich so sehr auf die Dusche freue. Ja, es tut mir jetzt richtig leid, dass ich da keinen... Hast du denn ein gutes Beispiel?
Ja. und zwar, bei mir ist es beim Essen.
Ah.
Also, dass ich ganz oft, also das habe ich schon als Kind abends gesagt, das Beste zuletzt.
Ja.
So, dass ich wie ganz viel esse, wo ich eigentlich gar nicht so, also auf dem Teller, weißt, wo ich mich weniger drauf freue, und irgendetwas ist auf dem Teller, wo ich denke, ich freue mich so fest, das zu essen, und das esse ich als Letztes.
Und da ich bin mir sicher, dass da ganz, ganz viele mit sympathisieren. Das ist kein unbekanntes Phänomen. Ich war letztens wieder mit Freunden essen und da dachte ich so, wieso lässt die denn das auf dem Teller liegen? Das ist doch das Geilste.
Ja.
Und dann haben wir drüber gesprochen und dann war es genau dieser Grund.
Ja.
Sie will es fürs
bitte,
Ende aufbewahren.
Bei den Cremeschnitten habe ich das zum Beispiel auch.
Ja.
Da habe ich am liebsten den weißen Zuckerguss.
Okay.
Oben. Und ich tue den immer weg am Anfang auf die Seite und alle Leute sind schon so empört, so wieso isst das nicht und
ja,
so.
Ja, ja.
Und esse das eben zuletzt.
Ja, da habe ich dich auch schon mal beobachtet. Und ich gehe tatsächlich genau andersrum durchs Leben, weil ich von mir auch weiß, dass ich oft so einen Teller nicht aufessen kann oder so eine Cremeschnitte nicht fertig essen kann,
weil
es mir einfach
ja, zu
viel ist. Und dann starte ich einfach mit den geilen Sachen, weil dann hatte ich den Genuss schon und dann kann ich, wenn ich satt bin, einfach aufhören mit gutem Gewissen.
Du machst Frontloading.
Genau. So, haben wir mal wieder bewiesen, wie schwarz und weiß und Tag und Nacht wir zwei sind. Ne?
Und unterschiedlich mehr sie, ja. Nicht
wie
nur
unterschiedlich wir die Cremeschnitten essen.
Dann machen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück und schauen uns an, wie Edging genau aussehen kann. Also, man ist in einer sexuellen Interaktion mit sich selber oder mit anderen und man spürt, wie die Erregung aufgebaut wird. Also, die Blutung wird angeregt, der Körper wird warm, das Herz klopft, die Atmung wird hörbar, die Lust steigt. Und ganz kurz, bevor es entladet, beim sogenannten Point of No Return, stoppt man. Man hört auf, sich zu stimulieren oder stimuliert zu werden. Man wartet, man gibt dem Körper Zeit und spürt, wie die Erregung wieder langsam abflacht. Und dann geht es wieder los. Und das so oft, wie man möchte. Edging heisst also nichts anderes als Erregung bis kurz vor den Orgasmus zu bringen, bewusst zu verharren und das eben je nachdem mehrmals hintereinander, bis man dann den Orgasmus bewusst zulässt. Es ist also kein Zufall, kein schnelles Machen, sondern ein Spiel mit Kontrolle, mit Verzögerung, mit Erwartung. Und es gibt Menschen, die machen das gerne so als Kink, um eben das Erleben vom Orgasmus zu intensivieren. Dazu kommen wir dann auch noch. Und andere machen das aber auch im Rahmen von einer Sexualtherapie, ihrer ähnlichen Form. Also ich rede hier von der sogenannten Start-Stop-Methode. Melina, hast du kurz umreißen, um was es da geht?
Ja, mache ich sehr, sehr gern. Ich habe noch eine Ergänzung. Und zwar wird ja auch Edging gemacht bei Menschen, die Sex auf eine Weise haben, die sehr, sehr gut funktioniert für die Erregung. Und die dann merken, eigentlich würde ich jetzt sehr schnell kommen. Und sie wollen aber noch nicht, dass der Sex vorbei ist. Also, dass es nicht darum geht, das Edging zu genießen, sondern vielmehr darum, den Sex länger erleben zu können und deshalb wird geedged. So, mal kurz wegatmen.
So, Moment.
Genau. So, jetzt aber zur Start-Stopp-Methode. Ich glaube, dass ursprünglich diese Methode entwickelt wurde für Menschen mit vorzeitigem Samenerguss, also vor allem für Männer oder Menschen mit Penis, die eben, wie gerade erwähnt, schneller ejakulieren, als sie oder ihre PartnerInnen das selber tun würden oder vielleicht auch von ihrem Partner möchten. Und in der Fachsprache spricht man hier von Ejaculatio Praecox, also dem frühzeitigen Samenerguss. Und die Grundidee dahinter ist eigentlich ziemlich simpel. Wer nämlich lernt, so die eigene Erregung besser wahrzunehmen, der kann auch lernen, sie besser zu steuern und dann eben auch die Ejakulation und den Orgasmus besser zu steuern. Und in der Therapie, wenn du mir erlaubst, noch den Bogen zu machen, würde das konkret bedeuten, dass die betroffene Person oft zuerst eben mal alleine und später auch mit Partnerin oder Partner sich stimuliert, bis kurz vor den hast du schon genannt, den sogenannten Point of No Return, also dem Punkt, an dem der Orgasmus unausweichlich wird, man sich hingeben müsste. Und genau kurz davor wird eben bewusst gestoppt, wird bewusst aufgehört, die Stimulation wird unterbrochen, es wird gewartet, geatmet, vielleicht den Körper entspannt, bis die Erregung dann wieder abflachen kann. Es kann nur ein bisschen sein, man kann aber auch wirklich den Körper voll ich spüre gar keine Erregung mehr bringen. Es hat auch sehr viel mit der Komponente Zeit zu tun. Und dann beginnt man eben erneut mit der Stimulation. Das Ganze wird dann mehrmals wiederholt und dadurch trainieren wir den Körper, die Sensorik, aber eben auch die eigene Kontrolle und die ganz bewusste Wahrnehmung. Und was noch wichtig hier zu erwähnen ist, es geht jetzt nicht darum, den Orgasmus zu verhindern, zumindest in den meisten Fällen, sondern ihn viel besser einschätzen zu lernen. Ja? Und spannenderweise, viele Menschen, die in die Praxis kommen, oder man kann das auch woanders lesen, die einen vorzeitigen Samenerguss haben, berichten, dass ihr Körper sich eigentlich ein bisschen anfühlt wie so eine Art Blackbox. Also, dass Dinge einfach passieren und sie fühlen sich ausgeliefert. So, ich habe es nicht in der Hand, ich kann es nicht selbst steuern. Ich bin sozusagen ein bisschen Opfer von dem, was mir passiert, in the best way possible. Und diese Start-Stopp-Methode hilft dann, diese ja, sogenannte Blackbox dann langsam zu öffnen, zu spüren, wo genau stehe ich jetzt gerade auf meiner Erregungskurve? Wie fühlt sich kurz davor an? Und was passiert mit meinem Atem, in meinem Becken, in meiner Körperspannung, all diese Facetten? Und deshalb finde ich die auch so schön, weil im Grunde ist es zwar eine Technik oder eine Methode, aber sie dient eben dafür, das Körperbewusstsein sehr zu stärken, was ja für alle Aspekte beim Sex hilfreich ist.
Ganz genau. Und es gibt auch diverse klinische Studien, die belegen, dass die Start-Stopp-Methode auch in Kombination mit gezieltem Beckenbodentraining zu messbar längeren Ejakulationslatenz führt. Sehr schönes Wort, oder? Sag's zweimal schnell hintereinander.
Nein, ich nicht.
Und was ich noch wichtig finde, mitzugeben, oder zu ergänzen ist, ihre Sexualtherapie würde mir jetzt die Start-Stopp-Methode nie isoliert mitgeben, sondern sie ist immer eingebettet in Psychoedukation, in Gespräche über Leistungsdruck im Bett, über Erwartungen, Pornokonsum, Beziehungsmuster, Körperbild. Also die Start-Stopp-Methode ist wie so ein physiologischer Zugang zu einem Phänomen, aber es ist auch immer eingebettet in ein grösseres System, in dem eben Kognitionen, Emotionen und die ganze sexuelle Lerngeschichte eben ohne Rolle spielen.
Ja.
Ich finde, wenn man es falsch framet und so das Gefühl hat, okay, mit dieser Methode kann ich jetzt einfach länger, härter, besser, dann ist man genau wieder dort oder so in diesem Optimierungswahn und überhaupt nicht in dem, im eigentlichen Ziel, das du jetzt so schön beschrieben hast, nämlich eben in dieser Selbstwahrnehmung, in der Autonomie und eben in dem Gefühl, dass man den eigenen Körper und die Erregung kann steuern und dem nicht einfach ausgeliefert ist. Und ich finde, hier schließt sich so der Kreis zum Edging, wie es auch außerhalb der Therapie praktiziert wird, wo dort geht es genau um das. Also sich selber besser zu spüren, die Lust zu vertiefen, Erregung wahrzunehmen und Kontrolle nicht als Zwang, sondern als spannende Möglichkeit zu erleben, eine sexuelle Begegnung noch intensiver zu erleben.
Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön gesagt.
Merci.
Ja, jetzt. Ich würde euch gerne zeigen, wie Caro manchmal, wenn sie sich freut, was ich sage, ja, wie dann so der Kopf zur Seite kippt und sie dann mit ihren großen braunen Augen so ganz dankbar und beseelt.
Oh, ja, ich werde die immer umarmen in dem Moment und denke, nein, reiß dich zusammen.
Da ist Mikrofone stehen noch dazwischen.
Ja, ist vielleicht besser.
Wir können ja Fußkontakt aufnehmen.
Ja, das mache ich wohl jetzt auch.
Bitte nicht.
Jetzt schauen wir uns mal genauer an, warum Edging für viele Menschen so faszinierend ist, und zwar aus körperlicher und psychologischer Sicht und auch auf der Beziehungsebene. Und da sieht man direkt, was Edging besonders macht, nämlich, dass es eben mehrere so zentrale Komponenten von der Sexualität gleichzeitig anspricht. Und ich würde mal die verschiedenen Ebenen beleuchten, nah, und du kannst gerne jeweils deine Gedanken dazu teilen. Also, wir fangen an mit der körperlichen Ebene. Hier lohnt sich zuerst mal ein Blick auf die neurobiologische Sexualforschung. Weil während der sexuellen Erregung werden, wie wir schon in diversen anderen Folgen erwähnt haben, unter anderem Dopamin und Noradrenalin ausgeschüttet. Und das sind Neurotransmitter, die mit Motivation, Fokus und Erwartung verbunden sind. Und beim und vor allem nach dem Orgasmus verändert sich das neurochemische Muster deutlich. Unter anderem wird dann das Hormon Prolaktin ausgeschüttet. Und das könnte man vereinfacht als so eine Art Reset-Hormon bezeichnen. Und das Prolaktin steigt nach dem Orgasmus signifikant an und gibt so ein Signal, das mit sexueller Sättigung zusammenhängt. Also dann ist eben so die weitere Erregbarkeit wie nicht mehr so gegeben. Also hier ist auch wieder das Stichwort Refraktärzeit. Also der Körper sagt, okay, jetzt Ruhe, jetzt Pause. Und dieser Effekt ist unabhängig davon, ob der Orgasmus durch Solo-Sex oder durch Sex mit einer anderen Person ausgelöst wird. Und wenn der Orgasmus rausgezögert wird, wie beim Edging, verschiebt sich eben auch der neurohormonelle Ablauf. Also der Prolaktinanstieg tritt später ein und Dopamin und Noradrenalin bleiben länger bestehen. Das bedeutet nicht automatisch, dass Orgasmen besser werden oder intensiver, also das wäre wissenschaftlich nicht haltbar, aber es bedeutet, dass Menschen länger in einem Zustand von so einer sehr hohen sexuellen Aktivierung bleiben. Und Studien zeigen, dass genau die verlängerte Plateauphase, nennt man das, subjektive Lustempfinden verändern kann, weil eben mehr Zeit für Wahrnehmung und körperliche Sensibilisierung bleibt.
Hier kann man jetzt nochmal zurückspulen, falls man nicht ganz mitgekommen ist. Nein, du hast es wirklich super erklärt, aber man muss dabei sein zum Zuhören, dass man weiß, was ist denn. Also im Grunde geht es nicht darum, durch fünfmal Edging ein fünfmal krasseren Orgasmus zu erleben, aber man kann die Zeit des Erlebens dadurch verlängern.
Genau. Und eben halt ihre sehr hohe sexuelle Aktivierung, wo ja sonst eher eine Zeit ist, die relativ schnell ist, wo man halt auch sehr orgasmuszentriert ist, oftmals, und dann eigentlich wie der ganze Weg dorthin weniger intensiv wahrnimmt oder weniger Zeit in dem verbringt, in dieser Kurve.
Mhm. Jetzt gibt es ja dazu auch eine riesen, oder wie sagt man, es gibt einen riesen Trend bei Pornos zu Edging, der mir auch in der Therapie bei Klienten immer wieder begegnet ist. Mhm. Und aus mehr meinem persönlichen Umfeld habe ich jetzt gehört, dass bei Edging einige berichten, dass sie den Orgasmus dann gar nicht mehr so toll wahrnehmen. Also dass zwar das Edging an sich nice ist, aber dass der Orgasmus, der dann irgendwann folgt, gar nicht mehr so ein Feuerwerk ist. Mhm. Bist du dem auch begegnet und kann man dem wissenschaftlich nachgehen? Kann man das belegen, an was es liegt?
Ich bin dem auch begegnet. Es gibt Menschen, die von einem abverreckten Orgasmus reden.
Was für
ein? Ein abverreckter Orgasmus. Und zwar gibt es dort mehrere Möglichkeiten, was dort passiert sein könnte. Einerseits Überreizung, also dass man wie Edging so lange hat betrieben, dass es eigentlich gar nicht mehr körperlich lustvoll ist, sondern es ist je nachdem sogar schon mit Schmerzen verbunden oder mit wirklich einer Überreizung von der Eichel oder von der Klitoris oder sogar so, dass man sich ja wirklich aufgeschürft hat, wo das zum Teil stundenlang gemacht wird oder sogar über mehrere Tage. Aha. Das ist wie eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist auch, dass man eigentlich das Ziel hatte, wieder zu edgen, also wirklich nur an diesen Punkt zu kommen, aber dann überkommt es einem gleich. Mhm. Und es ist so, der Orgasmus ist wie nicht so bewusst, ich genieße das jetzt und ich gebe mir jetzt voll rein, sondern auch passiert und man denkt, ach Scheiße, ich eigentlich gar nicht wollen. Weißt du?
Ja.
Und dass es dann auch wie so übersteuert wird oder durch Kognitionen oder durch Enttäuschung in dem Moment, wo es eigentlich noch gar nicht das Ziel war und so. Also es gibt wie so mehrere Komponenten, die dazu führen können, dass der Orgasmus dann nicht so positiv erlebt wird.
Ja.
Und was ich noch bei der körperlichen Ebene als Aspekt ergänzen Und zwar ganz jenseits von Hormonen ist das Edging ja nicht nur im Kopf passiert, sondern eben auch im Körper und in der Muskelspannung. Und sexuelle Erregung bedeutet ja immer eine steigende Körperspannung. Über das haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. Also besonders auch im Beckenboden, zum Teil auch im Bauch, im Gesäß, oft auch im Kiefer. Und kurz vor dem Orgasmus ist die Spannung meistens sehr, sehr hoch. Also der Körper arbeitet wirklich so auf den Orgasmus her. Und normalerweise läuft das auch automatisch ab. Also wir merken gar nicht, wie stark wir angespannt sind. Und beim Edging ist es jetzt so, dass der automatische Spannungsaufbau, der wird ja unterbrochen. Also wenn kurz vor dem Orgasmus bewusst gestoppt wird, fällt die Spannung nicht einfach von selber ab, sondern sie muss reguliert werden. Also viele Menschen beginnen dann so intuitiv tief zu atmen, den Körper zu entspannen, die Muskeln loszulassen. Und genau das ist physiologisch spannend, weil Edging trainiert damit nicht nur die Erregung und den Aufbau von Erregung, sondern auch die Entspannung innerhalb von der Erregung.
Ja.
Also es ist so ein Spiel eben zwischen Anspannung, Entspannung, Auffahren und Regulieren.
Ja, da, wenn du magst, kann ich noch ergänzen, wie man das dann machen kann, so in die Entspannung zu kommen. Wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, dass es sehr viel um Atmung geht, also dass es um einen Unterbruch der Stimulation geht, aber eben auch um Atmung und was da eben passiert, wenn wir eine hohe Erregung haben, dann will eigentlich der Automatismus im Körper, dass wir die Erregung kanalisieren. Und das kommt häufig mit einer hohen Muskelspannung und mit einer grundsätzlichen Angespanntheit, mit einem schnelleren Rhythmus. Und wenn wir aus dem hohen Tonus rausgehen, mehr in eine Bauchatmung, aus dem schnellen Rhythmus rausgehen, in langsamere Bewegung oder sogar gar keine Bewegung, sondern ruhig liegen, kann sich eben unser Nervensystem entspannen. Das ist das, was da auf physiologischer Ebene passiert und was dann hilfreich ist, eben aus dieser hohen Erregung dann rauszukommen.
Und auch die eigentliche Erregung überhaupt auch besser wahrzunehmen, oder?
Genau.
Kommen wir mal zur psychologischen Ebene. Ein psychologischer Fakt wird deutlich, wenn man Menschen fragt, was Edging für sie so reizvoll macht. Und dort geht es erstaunlich selten um die Intensität der Orgasmen, sondern viel häufiger tauchen Begriffe auf wie Spannung, Kontrolle, Hingabe, Erwartung, aber auch Macht. Und genau hier überschneidet sich Edging mit Dynamiken, die wir aus dem BDSM-Kontext kennen. Also insbesondere mit dem, was dort als Orgasm Control oder Cum Control bezeichnet wird. Und psychologisch betrachtet geht es bei Orgasm Control oder Cum Control nicht primär um den Orgasmus selber, sondern um das bewusste Spiel mit Kontrolle und Kontrollabgabe. Und Edging und Orgasm Control berühren außerdem so ein zentrales Motiv der menschlichen Sexualität, nämlich Antizipation. Also aus der Emotionspsychologie wissen wir, dass Vorfreude oft intensiver erlebt wird als der eigentliche Moment.
Genau.
Und so das Belohnungssystem reagiert nicht nur auf Erfüllung, sondern eben auch stark auf Erwartung, Antizipation. Und wenn der Orgasmus bewusst verzögert wird, bleibt das System länger aktiv. Und die Lust liegt dann nicht im «jetzt grad», sondern im «gleich», aber noch nicht «jetzt». Und im BDSM-Kontext wird die Aufmerksamkeit noch oft verstärkt, weil sie nicht nur auf den eigenen Körper gerichtet ist, sondern auch auf die andere Person. Also wer Kontrolle über den Orgasmus einer anderen Person gibt, muss sich hergeben, oder? So das Thema Hingabe. Und die andere Person muss sehr fein können lesen. Auch wie ist die Atmung, die Muskelspannung, Geräusche, Bewegungen. Und es entsteht so psychologisch gesehen auch eine höhere Form von Verbundenheit und Beziehung. Du lächelst.
Das finde ich sehr interessant. Ja, ich bin natürlich, mein Hirn ist auch gleichzeitig noch woanders.
Wo bist du?
Ich bin bei Gästen. Ich kann es teilen. Du warst nämlich mit dabei. Ich habe jetzt so gestaunt bei Beziehung. Aber ja, das verstehe ich sehr auf der einen Ebene. Auf der anderen ist mir jetzt so eindrücklich diese Erinnerung von gestern Abend gekommen. Wir waren gestern bei der Bühne Bern und haben uns Blutbuch angeschaut. Und da gibt es eine Szene, in der extrem eindrücklich, so eine Edging-Szene von der Protagonistin dargestellt wird.
Ja.
Unfassbar emotional und auch diese, ja, dieses Spiel mit Kontrolle und Macht und Dynamik und also, ja, das ist mir wirklich, hatte ich Gänsehaut in der Szene und die ist mir jetzt gerade gekommen, weißt du, wie aufgeladen das eigentlich sein kann, wenn wir es richtig zuspitzen.
Ja.
Und wie viel wir von unserem Selbst und unserem Trauma auch wir in diese Situation bringen können, um dann die noch krasser zu erleben. Mhm. Also ja, wer sie es noch nicht angeguckt hat und falls es Tickets gibt, kann ich sehr empfehlen. Blutbuch. Oder eben das Buch lesen.
ja, absolut. Und du hast jetzt schon das Thema Kontrolle angesprochen und Kontrolle ja, wird ja oft auch so ein bisschen negativ assoziiert, so etwas Hemmendes. Und auch in der Sexualität wird es zum Teil oft missverstanden. Und jetzt im Kontext von Edging ist es aber eigentlich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also Studien zeigen, dass Menschen Sexualität dann besonders lustvoll erleben, wenn sie sich weder ausgeliefert noch überfordert fühlen.
Ja.
Und Edging kann das Gleichgewicht wie fördern. Also wer lernt, die eigene Erregung zu modulieren, erlebt sich auch oft als aktiver Part vom eigenen Lustgeschehen. Und eben auch so eine bewusste Kontrollabgabe kann das eben auch fördern.
Ja, und noch eine weitere Komponente, oder? Bei dieser Kontrolle oder im Spiel mit Kontrolle braucht es auch Kommunikation. Also es fördert dann wieder die sexuelle Kommunikation zwischen Menschen, weil ich ja eine Art von Regel brauche und weil ich ja irgendwann zwischendurch sagen, vielleicht kann, soll, muss, stopp, halt mal kurz, warte mal kurz oder jetzt weiter oder jetzt so oder bitte lass mich jetzt kommen. Ist ja alles Interaktion mit dem Gegenüber.
Und ich habe da auch in ein paar andere Podcasts reingelassen zum Thema, also auch so Leute, die sagen, wie sie es erleben oder wie sie das betreiben. Und dort war auch spannend, dass sehr unterschiedlich über Kommunikation geredet wird während dem Edging. Also es gibt Leute, die sagen, hey, eben, man muss irgendwie viel reden und eben wirklich auch so Stopp und jetzt aufhören oder das ist mir zu viel oder was auch immer. Und dann gibt es Leute, die sagen, sie finden es viel, viel spannender, wenn gar nicht geredet wird. Wenn alles auf so einer nonverbalen Ebene stattfindet. Und eigentlich die Person, die andere kontrolliert, in Anführungszeichen, eigentlich wie zuständig ist, die Erregung wahrzunehmen.
Dann, finde ich mega toll, dann braucht es ein richtig gutes Gefühl, für nicht nur den eigenen, aber für den anderen Körper. Also wenn ich bei jemandem Edging, wie sagt man, betreibe und wir nicht verbal kommunizieren, muss ich ein ganz feines Gespür dafür haben, wo bist du eigentlich gerade und was brauchst oder was darfst jetzt eben auch nicht.
Ja.
Also ich finde, es schärft sicherlich auch die Wahrnehmung. Und weiß nicht, ob das jeder von Anfang an direkt beherrscht.
Ja, ich habe so spannend gefunden zum Teil. Weißt du, eben haben sie nicht geredet von einzelnen Muskeln, die zucken, das Genital, das so und so plötzlich pulsiert, oder die Atmung, die so und so wird. Das sind dann wirklich so Nuancen.
Ja.
Und ich denke, hier ist auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt nicht richtig oder falsch. Weißt du, wenn man das eher verbal oder non-verbal machen will, das ist einfach so das eigene Empfinden und was einem vielleicht auch mehr reizt. Es hat ja in beiden sehr viel reizt.
Ja.
Jetzt sind wir schon so natürlich ein bisschen in die Beziehungsebene reingekippt. Ich würde dort aber gerne noch ein paar Sachen ergänzen. Und zwar gerade beim Thema Kommunikation ist wieder wichtig zu sagen, und das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass Studien ja auch zeigen, dass eine gute sexuelle Kommunikation auch stark mit der sexuellen Zufriedenheit zusammenhängt. Also, und das kann eben verbal sein oder eben auch nonverbal. Und wir haben ja das jetzt schon besprochen, Edging erfordert genau das. Also Abstimmung, Feedback und Vertrauen. Und wer gemeinsam an dieser Erregungsgrenze spielt, muss eben aufmerksam sein.
Mm.
Also es ist nicht jede macht sein Ding, sondern beide müssen im Dialog bleiben, wie auch immer der aussieht. Und das bringt mich noch zu einem zweiten zentralen Beziehungsaspekt beim Edging, nämlich Achtsamkeit. Und Forschung zur sexuellen Interaktion zeigt, dass Paare, die präsent sind in der Sexualität, also wirklich wahrnehmen, was beim Gegenüber passiert, häufiger von Nähe und Verbundenheit berichten. Das ist jetzt nicht so ein erstaunlicher Fakt, wenn man uns schon länger zulässt. Und beim Edging reicht es eben nicht, irgendein Skript abzuspulen, sondern eben die kleinen Veränderungen sind bedeutsam. Also, wer führt, muss fein können lesen. Und wer folgt, muss sich zeigen.
Ja.
Und das schafft eine besondere Form von Resonanz. Und auch hier wird wieder die Verbindung zu diesen BDSM-Dynamiken besonders deutlich. Dort braucht es die Abstimmung noch explizit. Und Kontrolle und Hingabe werden nicht zufällig verteilt, sondern sie werden vorher besprochen. Also das Machtgefälle ist nicht chaotisch, sondern es ist sehr, sehr strukturiert und es ist sehr klar, wer geführt und wer folgt und welche Regeln gelten.
Ja, ja, ja. Ich würde total gerne die Klammer noch aufmachen bei den Menschen, die folgen. Weil das auch etwas ist, was uns immer wieder begegnet. Viele Menschen zeigen sich nicht beim Sex.
Ja.
Beziehungsweise machen das Gegenteil. Die denken, aha, so und so sieht das aus. Habe ich das mal in einem Film gesehen oder so, glaube ich, bewegt man sich beim Sex. Und spielen dann ein recht unintuitives, oder wie sagt man, ist es ein Wort?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist das ein Wort? Oder ist es aufgesetzt?
Ein aufgesetzt, also einfach ein Skript, oder?
Ja.
Die Schauspieler dann fast.
Ja.
Beim Sex, weil sie denken, so sollte das jetzt aussehen oder so sollte sich das
anhören.
Oder so
willst du mich haben.
Oder, genau, ja. Und dann, also das mag funktionieren und das mag für einige auch toll sein. Was da dann fehlt, ist natürlich das authentische Ausleben der Gefühle. Und wenn ich jetzt so eine brillante Sex-Schauspielerin bin, mit meinen Dates oder meinen PartnerInnen, ist es eben sehr gut möglich, dass ich mich nicht zeige.
Ja.
Und deshalb wollte ich die Klammer nochmal aufmachen, einfach zum Ermutigen. Das Beste, was ihr machen könnt, ist eigentlich euch zu zeigen und authentisch euch so zu bewegen, was euer Körper euch sagt, wie ihr das jetzt, wie ihr Erregung zeigt oder wie ihr euch in die Erregung reingebt. Und es kommt oft und intuitiv auch mit einer Beckenbewegung und mit so wellenförmigen Bewegungen. Also die wenigsten bleiben starr liegen, ohne sich zu bewegen, weil es intuitiv ist, sondern weil es eher ein Zurückhalten ist oder ein sich nicht trauen oder ein, ja, daher die Ermutigung. Und dann ist es natürlich für verschiedene Formen des Sex, wie beim Edging, sehr, sehr förderlich, weil wenn ich mich zeige, dann kann natürlich mein Gegenüber da viel, viel besser drauf eingehen und damit spielen und je nachdem, was wir ausmachen, meine Erregung weiter steigern, weil die Person sieht, aha, das und das gefällt mir und da, ja, da wird's, geht die Spannung nach oben oder wird die Atmung anders. Und dann profitiere ich ja selber wieder davon. Oder wenn es um Edging geht, dann genau dort abzubrechen oder eine Pause zu machen.
Ich finde, du hast jetzt gerade nochmal so ganz klar aufgezeigt, was für eine Win-Win-Situation aus dem entsteht.
Genau, ja, es ist eine Win-Win.
Ja, ja, absolut. Als letztes, so auf der Beziehungsebene, würde ich gerne noch auf den Aspekt eingehen, der sehr oft unterschätzt wird. Und sehr viel aber auch mit lustvoller Sexualität zu tun hat, nämlich Zeit. Und das haben wir schon so oft besprochen.
Habe ich keine.
Ja, aber Stress und Zeitdruck sind Lustkiller.
Ja.
Und Edging widersetzt sich genau dem Muster. Also es verlangsamt Sexualität bewusst und setzt eben ein Gegenpol zu dieser Effizienzlogik und dieser Optimierungslogik, deren wir so oft ausgeliefert sein, auch in unserem Alltag und in unserem Beruf und wo sonst immer. Und für viele Paare kann das so entlastend wirken, weil Sexualität nicht mehr eben so als etwas erlebt wird, wo das muss jetzt einfach klappen und wir müssen wie beide an das Ziel kommen, sondern es ist etwas, was sich entfalten darf. Und es verlangsamt Sexualität und es nimmt den Orgasmus als Ziel, wo eben so viele Leute definiert haben, wie kurzfristig aus dem Zentrum. Und es geht vielmehr um den Prozess dorthin und um den Genuss vorher.
An dieser Stelle möchte ich gerne noch verweisen an die Slow-Sex-Folge, die auch in diese Langsamkeit natürlich reingeht. Mhm. Ja, genau, weil viele Paare, gerade wenn sie schon eine länger andauernde Beziehung haben, die sagen zwar, komm, wir machen jetzt Sex oder wir verabreden uns jetzt zum Sex oder ich möchte jetzt Sex, aber was sie eigentlich meinen ist, ich möchte jetzt einen Orgasmus haben und deshalb ist das Ziel von der Interaktion der Orgasmus bei den meisten. Und was du ja sagst, ist, Edging ermöglicht, dass wir eben uns nicht zum Orgasmus verabreden, sondern dass wir uns zum Sex haben verabreden. Dass es vielmehr ums Dabeisein geht und ums Spüren, was machen wir da miteinander. Und also es ist durchaus auch möglich, 10-mal zu edgen, ohne zum Orgasmus zu kommen.
Ja.
Und dass es halt wirklich um den Weg dahin geht. Also ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Lust darauf gemacht.
Das hoffe ich auch. Aber bevor wir Edging jetzt nur feiern und die Leute motivieren, möchte ich zum Schluss auch ganz ehrlich über ein paar Risiken, Nebenwirkungen und Mythen reden. Wir fangen an mit einem Phänomen, das viele Menschen zumindest vom Namen her schon mal gehört haben, aber vielleicht auch falsch gehört haben. Nämlich die sogenannten Blue Balls. Das ist jetzt kein Witz. Melina ist doch kurz so umrissen, was Blue Balls sind.
Ja, ist keine Vogelart. Die Boobies. Also gemeint mit den Blue Balls ist ein unangenehmes Druck- oder Schweregefühl in den Hoden. Wird auch manchmal beschrieben, dass dann dumpfer Schmerz mit entsteht und das passiert eben, wenn sexuelle Erregung über längere Zeit anhält. Und wir reden jetzt nicht von ein paar Minuten oder von wenigen Stunden. Und diese Erregung, also wichtig zu sagen, Entschuldigung, dass die Erregung über längere Zeit anhält, ohne dass es zum Orgasmus kommt. So, jetzt ist hier aber eine Einordnung ganz wichtig. Ja, dieses Phänomen existiert. Es gibt's. Es ist in der medizinischen Literatur auch beschrieben und wird in urologischen Fachjournalen auch immer wieder erwähnt. So, also wir haben das nicht erfunden, es kommt doch nicht aus irgendwie Blick und Bild und tralala. Gleichzeitig zeigen dann Daten, dass Blue Balls in der Regel eher harmlos sind. Das heißt, die Beschwerden verschwinden meist von selbst auch wieder, zum Beispiel durch Entspannung oder Ablenkung oder dann irgendein Orgasmus, der später mal folgt oder eben schlicht mit der Zeit. Und was da physiologisch passiert, ist relativ gut nachvollziehbar. Ja? Während sexueller Erregung steigt die Durchblutung im Genitalbereich, bei allen Geschlechtern natürlich. Und wenn diese Aktivität der Durchblutung ganz lange bestehen bleibt, ohne dass es zur Entladung kommt, dann kann sich eben ein Druckgefühl entwickeln oder so ein ganz festes Pulsieren auch. Und das kann unangenehm wahrgenommen werden. Aber in den meisten Fällen spricht man jetzt ja nicht von einem medizinischen Notfall.
Nee. Also man muss auch nicht irgendeine ärztliche Konsultation wahrnehmen oder so.
Ist vielleicht eine schöne Ausrede zu sagen.
Ja, genau.
Also wenn ich jetzt nicht komme, dann kriege ich Blue Balls und dann ist es ja medizinisch also überhaupt nicht.
Nee, dieses Argument haben wir jetzt getrennt.
Du musst mich kommen lassen. Nein, das ist Quatsch.
Ich würde gerne noch zwei Mythen ansprechen, auf die ich auch gestossen bin während meiner Recherche. Und das erste betrifft das Thema Testosteron. Weil rund um Edging kursieren erstaunlich viele Fake News und auch so hautlose Versprechungen im Netz.
Okay.
Es gibt auch sehr, sehr viele YouTube-Videos zu dem. Und da ist die Rede von gesteigertem Testosteron, mehr Energie, besserem Fokus, höhere Attraktivität und sogar Persönlichkeitsveränderungen, die durch das entstehen können.
Spannend.
Mhm. Und vor allem auch, wenn eben der Orgasmus nicht gelebt wird, sondern wenn es immer nur, also wenn man immer nur ätscht, ohne dass man entladet.
Aha.
Und wenn man sich die wissenschaftliche Literatur dazu anschaut, muss man ganz klar sagen, die Behauptungen sind nicht belegt. Aha. Es gibt keine belastbare Langzeitstudie, die zeigen, dass Edging dauerhaft den Testosteronspiegel erhöht. Zwar schwanken Testosteronwerte kurzfristig im Zusammenhang mit sexueller Erregung und sexueller Aktivität, also das ist gut dokumentiert, aber die Effekte sind vorübergehend und sind auch sehr stark individuell. Und aus dem lassen sich keine Aussagen über irgendwelche nachhaltigen hormonellen Veränderungen oder sogar Lebensoptimierungen ableiten. Das möchte ich gerne mal so deutlich sagen. Und der zweite Mythos betrifft das Thema Dopamin.
Ja.
Weil beim Recherchieren bin ich auch immer wieder auf das gestoßen und auch auf sehr reisserische Berichte, in denen behauptet wird, dass Edging sehr schlecht fürs Hirn sei und unser Dopaminsystem dauerhaft schädigen könnte. Und wissenschaftlich lässt sich auch das nicht halten. Also es gibt keine belastbare Studie, die diese Effekte belegen würde. Und Dopamin steigt, wie wir ja diskutiert haben, kurzfristig bei sexueller Erregung an. Aber das hat nicht einen langfristigen Effekt auf unsere Hirnfunktion. Also das macht Edging nicht gefährlicher als andere sexuelle Praktiken. Und das ist auch nicht nachgewiesen. Problematisch wird es nur, wenn das Verhalten dranghaft wird oder mit exzessivem Pornokonsum einhergeht oder Leistungsdruck dahinter ist oder sozialer Rückzug plötzlich stattfindet. Aber das alles ist ja nicht wegen dem Edging, sondern das sind Verhaltensweisen, wo man an den Tag legt, unabhängig von dieser Praktik.
Ja.
Der würde jetzt zum Abschlussstatement kommen. Dann kommt jetzt die Entladung.
Oh mein Gott, finally.
Finally. Genug geht's. Also Edging ist kein Universalrezept. Es ist auch nicht ein Wundermittel oder etwas, was man muss machen. Aber es ist eine Einladung an den eigenen Körper, an die Lust und auch an bewusste Kontrolle oder Kontrollabgabe und an Kommunikation. Und all das kann sehr bereichernd sein. Es eröffnet die Möglichkeit, Sexualität bewusst zu leben, mit Neugier, mit Körperbewusstsein, mit Respekt und mit intensiver Verbindung. Und vielleicht liegt genau in dem das Spannende am Edging. Mm. Es erinnert uns daran, dass Sexualität nicht erst im Höhepunkt passiert, sondern in all diesen Momenten vorher. Und dass genau dort oftmals das grösste Lern- und auch Lustpotenzial liegt.
Amen.
Amen. Preach, sister.
Mic drop. Sag mal, von wem ist eigentlich der Song, wo so zwischendurch kam?
I'm on the edge of glory.
Da, da, das ist doch Lady Gaga. Wirklich, wie heißt denn der Song? Den muss ich jetzt gleich ver... Dann ziehen wir uns das doch ein.
Ja, ich muss sagen, in diversen Podcasts ist der auch gesungen worden. Aber ich habe jetzt gedacht, ja, aber ich habe einfach wirklich... Also in diversen Podcasts, die ich gehört habe. Ist der gesungen worden, aber ich habe jetzt gedacht, ich verschone alle.
Sehr, sehr schade. Ich habe gehofft, dass
du es machst. Und schau mal, du hast mich wieder mal nicht enttäuscht. Nee. Auf den Schluss kommst du noch wieder Entladung mit
dir. Ich muss jetzt auch mal sagen, ich entblöße mich ja hier regelmäßig mit meinem Singen. Ich erinnere mich, dass ich vor Ewigkeiten auch mal Knallrotes Gummiboot gesungen habe, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
So, was hast du denn schon gesungen?
Ich habe bei der Analsex-Folge Shallow gesungen ab und zu. Schüch.
Also wer dafür ist, dass Caro, die ist nämlich nicht schlecht, ja? die ballert da einen nach dem anderen weg, wenn wir mal Karaoke singen. Wer dafür ist...
Ja, aber ja nicht gut.
Wer dafür ist, dass Caro mal singt, darf sich bei mir melden.
Nein, ich sagte, ich weiß jetzt, dass diverse Leute aus meinem Umfeld, die den Podcast hören, jetzt den Kopf schütteln und denken, nein,
das sehe ich nicht so. Da fallen mir schon einige ein, die das wirklich mitbefürworten. Vielleicht laden wir dazu auch ein. Vielleicht können wir ja so eine kleine Live-Session machen, und lachen. Weil da braucht ihr immer noch Musical Acts zwischendurch. Und dann kannst du einer dieser Musical Acts sein.
Das wird nicht passieren. Du bist die Sängerin.
Ich trommel dann dazu. Bring so ein cooles Kostüm mit. Also, wir wollen euch jetzt nicht damit weiter langweilen.
Nein, wir wollen wissen, was du in 2 Wochen machst.
Kann ich euch verraten. Im neuen Jahr dann. Nächstes Jahr machen wir sozusagen der Reiz, der erhobene Zeigefinger zum Start ins neue Jahr wird sein Fingern. Also die sexuelle Reizung der Vulva, Vagina, des Afters mit den Fingern oder mit der Hand.
Jazz Hands.
Jazz Hands.
Oh ja, das ist doch gut. Bin ich sehr gespannt.
Ja? Super. Da kannst du mal deine Finger zählen in the meantime, ob du noch alle hast.
Ja, ich habe einfach sehr kurze Finger.
Das weiß ich.
Weiß jetzt nicht.
Ist auch so lustig, ne? Ich habe sehr, sehr lange Finger.
Und ich habe sehr kurze, aber auch da wieder unterschiedlich. Und es hat wahrscheinlich für alles, was wir nächstes Mal werden besprechen, Vor- und Nachteile, wenn sie kurz oder lang sind.
Es wird so sein. Und ihr werdet auch rausfinden, warum manche Menschen im Nagelstudio manche Finger länger und manche kürzer lassen.
Also Nägel.
Die Nägel. Hä? Finger. Ja, natürlich. Ja,
schon völlig verwirrend.
Mein Opa hatte tatsächlich an einer Hand nur einen halben Finger.
Wieso?
Den hat er sich in der Kreissäge verloren.
Oh Gott, ja.
Gut, on that note.
On that note.
Meine Lieben, wir wünschen euch weiterhin eine wunderbare End-of-Year-Time, Weihnachtszeit, falls ihr auf Weihnachten feiert. Lasst euch gut gehen, macht mal eine Pause, macht Slow Sex, alles ein bisschen langsamer und genussvoller. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Möge die Lust mit dir sein.